Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Diplom-Ingenieur Florian Czerny. Florian Czerny ist Mitarbeiter bei der Holzforschung Austria und er ist Spezialist für Holzschäden. Du untersuchst Holzkonstruktionen auf Schädigungen durch Insekten, auf Schädigungen durch Pilze. Du hast jahrelange Berufserfahrung. Welche Schäden sind deiner Meinung nach wirklich signifikant, beziehungsweise umgekehrt? Welche Schäden schauen auf den ersten Blick vielleicht sehr dramatisch aus und sind dann in Wirklichkeit gar nicht so schlimm?
Danke, Fritz, für die Einladung.
Gerne.
Dass ich da von meinem Wissen was weitergeben kann. Meine Hauptbeschäftigung ist die Begutachtung von Holzschäden an Dachstühlen, Holzdecken, an allen möglichen Holzkonstruktionen, die von Pilzen oder Insekten, wie du richtig vorher gesagt hast, befallen sein können. Es kann sein, dass der Bauteil wirklich so stark geschädigt ist, dass er keine Resttragfähigkeit mehr hat. Aber es kann auch sein, dass die Schäden so gering sind, aber doch augenscheinlich erkennbar, dass die Eigentümer sagen, Hilfe, da ist irgendwas, ich kenne mich nicht aus, habe Angst, dass das jetzt mein ganzes Haus befällt. Ja? Also es gibt wirklich Schädlinge, die sind total egal eigentlich, weil sie zum Beispiel wie Frischholzschädlinge eingeschleppt werden können ins Haus und aber das Holz nicht neu befallen können.
Die haben ja ein Existenzoptimum bei einer Holzfeuchtigkeit so jenseits der 15%.
Also ganz grundlegend haben wir Insekten und Pilze. Ja.
Ja.
Bakterien oder Algen oder so, das ist ziemlich egal. Ja. Wenn wir jetzt von den Insekten reden, gibt es Insekten, die ganz trockenes Holz befallen können. Also der unangenehmste ist eigentlich der Splintholzkäfer. Der kann trockenen Splint von Eichenboden zum Beispiel befallen. Also wenn man ein Eichenparkett einbaut und man hat ein Pech, dann kann es sein, dass ein Befall mit eingeschleppt wird. Ich sage mal aus meiner Erfahrung in den allermeisten Fällen, ja, dass das schon im Parkettboden drinnen war. Das dauert dann ein bisschen, bis man das bemerkt und dann hat man halt irgendwo so Bohrmehlhäufchen am Boden oder kleine Löcher und dann ist es halt schon ein bisschen weit fortgeschritten. Ja.
Jetzt vielleicht eine ketzerische Zwischenfrage. Sollte oder darf bei einem hochwertigen Eichenboden überhaupt ein Splintholzanteil dabei sein? Für unsere Hörer, Eiche ist ja ein sogenannter Kernholzbaum. Das heißt, wenn man das Holz über den ganzen Baum, über seinen Querschnitt betrachtet, gibt es einen färbig dunklen, meist dunkelbraunen Kern, der auch trockener ist und in der Randzone einen Ring sehr hellen Holzes, der sogenannte Splint. Das ist ja quasi die Wachstumsschicht des Baumes, die ist im Regelfall zumindest im frischen Zustand auch feuchter. Und dieses Splintholz wird natürlich von holzzerstörenden Insekten viel lieber angegriffen, weil es für die natürlich viel attraktiver als Fraßholz ist. Aber soweit ich weiß, darf ja bei hochwertigem Eichenholz dieser Splint gar nicht dabei sein.
Ob es da jetzt eine Normvorgabe gibt, bin ich überfragt. Tatsache ist, wenn man einen Eichenboden verlegt, ist sehr oft auch Splint dabei. Der Vorteil ist, die Eiche hat relativ wenig Splint, also hat sehr einen hohen Kernanteil. Ähnlich können wir vielleicht nachher auch noch reden über die Lärche, die auch einen dunklen Kern hat, auch wenig Splint hat. Die Lärche, die man eher im Außenbereich verwendet und da auch den Splint vermeiden soll. Das ist aber ein anderes Thema. Aber jetzt nochmal zu Eiche und Parkettboden zurück. Denkt man zum Beispiel an einen Stäbchenparkett, ja, mit diesen ganz schmalen Lamellen. Da sind oft auch Splintstäbchen dazwischen drin. Ja. Aber es kann auch bei Stabparkett sein, es kann auch bei Massivdielen sein, dass irgendwo ein Splintanteil ist. Und dann ist es tatsächlich so, der Kern hat so viel Kerninhaltsstoffe, die den Insekten nicht schmecken. glaube nicht wirklich giftig, aber sie wollen es halt nicht fressen. Ja? Die gehen da nicht rein. Das heißt, sie fressen wirklich nur im Splint. Das heißt, wenn man theoretisch einen Eichenparkettboden legt, splintfrei, dann kann man keinen Befall durch den Splintholzkäfer bekommen. Der ist auch Splintholzkäfer, weil er nur im Splint arbeitet. Ja? Tatsache ist aber, viele Parkettböden haben einen gewissen Anteil Splint. Ja? Jetzt kann es sein, dass das schon im Lager passiert, meistens, sage ich einmal, und dann mit eingeschleppt wird und dann halt irgendwann einmal kommt der Käfer raus. Und der vermehrt sich sehr schnell. Das ist eine Eigenart von diesem Splintholzkäfer. Der hat eine Generationendauer von 8 bis 12 Monaten oder so. Also im Vergleich zu anderen Insekten sehr kurze Zeit. Das heißt, ich kann in relativ schneller Folge wieder die nächste Generation haben und die nächste, und es vermehrt sich sehr gut.
Wobei jetzt vielleicht dieser Lebenszyklus der Generation, es gibt ja quasi die erste Form, das Ei. Aus dem Ei entwickelt sich die Larve, aus der Larve die Puppe und dann das Imago, das Vollinsekt. Und die wirklich gefährlichste Lebensphase ist meines Wissens nach die Larvenform.
Ganz genau richtig. Das ist auch das, was oft nicht gewusst wird. Erstens einmal redet man landläufig vom Holzwurm. Ich mag es das eh irgendwie. Es gibt auch den großen Holzwurm und den kleinen Holzwurm. Das ist der Hausbockkäfer und der gewöhnliche Nagelkäfer. Aber Holzwurm, das ist so, das kennt jeder. Ja. Aber es gibt keine Holzwürmer in der Hinsicht. Es gibt nur Larven. Also es fressen immer die Larven. Und wie du richtig gesagt hast, legen die Käfer die Eier aufs Holz oder meistens in Risse hinein oder Fugen. Und da entwickeln sich Larven und die fressen eine gewisse Zeit. Beim Splintholzkäfer ist das relativ kurz, bis sie sich verpuppen und wieder schlüpfen. Beim Hausbockkäfer sind es ein paar Jahre, die sie da drinnen fressen.
Ja. Und relativ kurz ist einige Wochen, Monate?
Na, relativ kurz ist, wie gesagt, 8 bis 12 Monate irgendwie so in Gegend ist das bei Splintholzkäfer.
Und der Lebenszyklus des Vollinsekts ist ja nur wenige Tage, ist ja nur
also
zur Vermehrung.
Die fressen auch nichts, also die zerstören das Holz auch nicht weiter, sondern die schlüpfen, suchen sich einen Partner, paaren sich und die legen wieder die Eier und das sind ein paar Wochen bis 2 Monate vielleicht oder so. Ja. Also eigentlich, so viel ich weiß, bei all diesen holzzerstörenden Insekten. Ja.
Und die Kunden kommen zu dir, ein Eichenboden, ein Parkettboden ist befallen.
Genau.
Und ist das jetzt ein Schaden, wo du sagst, halb so wild? Oder wie reagierst du konkret auf die Kundenfrage?
Na, reagieren muss man vorsichtig, damit man da nicht gleich ein Horrorszenario entstehen lässt. Der Splintholzkäfer ist eigentlich der mühsamste von den holzzerstörenden Insekten, weil er schwer zu bekämpfen ist. Weil wenn ich den da im Parkettboden drinnen habe, dann kann ich ja den Parkettboden nicht rausnehmen und extern irgendwo behandeln und dann wieder einbauen. Also relativ schwer möglich. Ja. Wenn ich es in einem Möbel habe, einen Käfer, dann kann ich das Möbel irgendwo hinbringen, in einen Container begasen lassen oder sonst irgendwas. Aber beim Parkettboden kann ich das nicht machen. Das heißt, beim Parkettboden gibt es eigentlich, ich sage mal, 3 Sanierungsmethoden, Bekämpfungsmethoden. Das eine ist rausreißen. Ja, die radikale Methode.
Das ist die, womit die Kundschaften nicht wirklich glücklich
werden. Nicht so glücklich. Zweite Möglichkeit ist eine Begasung. Begasung ist ein ganz eigenes Thema, wird auch immer schwieriger wegen gesetzlichen Vorgaben und Verboten von Begasungsmitteln und so. Ist auch sehr schwierig in einem, zum Beispiel Mehrparteienhaus geht das nicht. Ja. Also ich kann ein einzelnes Haus, das solitär irgendwo steht, kann ich, weil es so giftig ist auch für den Menschen, dass ich den Abstand lassen muss. Also in einem Mehrparteienhaus geht das schwer.
Also das ist wirklich Giftgas.
Das ist wirklich giftig. Also da hat es auch schon Todesfälle gegeben. Ja, also wo irgendwo das nicht so abgeschottet war, dass da irgendeinen Verbindungsgang in einen anderen Raum gegeben hat und da ist wer reingegangen und ist gestorben. Ist geruchsfrei. Also das war mit Sulfuryldifluorid, das ist so ein Gas. Ja. Ist das wirklich passiert? Also das ist wirklich giftig.
Aber, um jetzt vielleicht etwas Entwarnung zu geben, wenn diese Begasung professionell durchgeführt wird, ist das Risiko relativ gering.
Also, damit man so eine Begasung machen kann, muss man Begasungsmeister sein. Eine Bewilligung dafür haben auch, ja, für die Begasung, eine Ausbildung, eine entsprechende und so weiter. Also, das gibt sehr wenige Firmen, die das machen. Und die dritte Methode ist auf irgendeine Art eine Wärmebehandlung. Also es gilt generell für holzzerstörende Insekten, die kann ich abtöten, indem ich die Temperatur ausreichend weit erhöhe. Das ist zum Beispiel beim Hausbockkäfer, sagt man 55 Grad eine Stunde. Dann töte ich Ei, Larve, Puppe, Käfer ab.
Weil ja diese Lebewesen zu einem großen Teil aus Eiweiß bestehen, genau. Und bei entsprechender Temperatur, wie wenn man ein Ei kocht,
genau.
Stockt es.
Und da reichen die 55, 60 Grad irgendwo in der Gegend, dann gerinnt das Eiweiß und sie gehen ein. Ja. Also das funktioniert sehr gut, hat den großen Vorteil, es ist kein Gift.
Ja. Aber ich glaube, die große Kunst ist ja, man muss ja letztlich den Kernbereich oder den Herzbereich des Holzes, es muss das gesamte Holzstück, genau. Auf dieser Temperatur sein.
Genau.
Und man muss natürlich höllisch aufpassen, dass man dadurch nicht irgendwelche Trocknungsrisse oder irgendwelche Verschalungseffekte.
Absolut. Mhm. Da sind wir aber eigentlich bei einem anderen Käfer, für den man das hauptsächlich verwendet, dem Hausbockkäfer. Den haben wir eher am Dach. Ja. Der, also bei dem gibt es zum Beispiel diese klassische Bekämpfungsmethode der Heißluftbehandlung. Also da wird wirklich der Dachraum, wo der Hausbockkäfer drinnen ein aktiver Befall ist, wird aufgeheizt. Und da muss man, wie du gerade gesagt hast, im inneren Querschnitt, im Innersten des am ungünstigsten Platz gelegenen Holzes 55 Grad eine Stunde zusammenbringen. Das heißt, da werden wirklich Thermoelemente reingesetzt und das wirklich dokumentiert, protokolliert.
Da fällt mir der Begriff Keilwertdiagramm ein. Ich habe mal gelernt, da geht es um künstliche Holzdruck, das ist schon 40 Jahre her. Ich weiß nicht, ob das noch Stand der Technik absolut. Ist. Da gab es dieses Keilwertdiagramm, wo man abhängig von der Holzfeuchtigkeit, von der Holzdicke ganz spezifische Kurven, Trocknungskurven entwickelt hat, wie eine, in dem Fall ging es um die künstliche Holztrocknung, wie so ein Programm in einer Trockenkammer zu fahren. Ist das noch immer Stand der Technik?
Ja, ist bei mir auch schon länger her. Da geht's nach meiner Erinnerung darum, dass man der Holzfeuchtigkeit und der Holzart und der Dimension entsprechendes Trocknungsprogramm fahrt, dass es nicht zu schnell trocknet und nicht zu schnell Risse kriegt.
Ja. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Da gibt's ja dieses Phänomen der sogenannten äußeren Verschalung, dass es das Holz außen zu stark trocknet, im Inneren aber noch feucht bleibt und quasi die Schale, der äußere Bereich zu schnell zu klein wird. Als wie wenn ich jetzt fällt mir das Bild von Monty Python Sinn des Lebens ein, wenn man so schnell zu schnell zunimmt, dass dann vom Gewand, von der Kleidung die Knöpfe abplatzen.
Also beim Holz, ja, es ist schon so eine Geschichte, wenn man zu schnell trocknet, dann verschalt es, wie du sagst, und dann kommt, also eine Erklärung ist irgendwo quasi, dass der Wasserfaden dann unterbrochen ist, die Kapillaren, das Wasser von innen nach außen nicht mehr direkt transportiert werden kann.
Und dann treten natürlich Risse auf, die man
dann
natürlich
treten
genau
Risse, sehr starke Risse auf, im Außenbereich, genau.
Die man im Parkettboden nicht haben möchte, aber beim Dachstuhl.
Ja, aber das hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Verschalen zu tun. Aber generell, wenn ich ein Holz erwärme, erhitze, dann trockne ich es auch, dann kriegt es Risse. Das ist mir bei einem Dachstuhlholz, bei einem sparenden Buntrahmen oder so ganz egal, weil der kriegt halt einen Riss und dann geht der Riss wieder zu. Wenn ich ein Möbel habe oder ein Parkett, dann darf das nicht sein. Und da gibt es eine sehr coole Methode, das nennt sich feuchte geregeltes Warmluftverfahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Lofthoff-Diagramm, wo es einen Zusammenhang zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur gibt und die Holzfeuchtigkeit.
Gleichgewichtsfeuchtigkeit.
Ja, Holzausgleichsfeuchte.
Ja.
Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel hast 20 Grad und sagen wir 40% relative Luftfeuchtigkeit, dann habe ich, sage jetzt irgendeinen Wert, ganz genau weiß ich es auch nicht, 9% Holzfeuchte. Ja?
Ja.
Wenn du jetzt die Temperatur erhöhst und die Luftfeuchtigkeit auch erhöhst, dann bleibst du auf dieser 9% Holzfeuchte-Kurve, wenn du es richtig regelst, und
das Holz wird
trocknet
wärmer.
Nicht aus. Es wird wärmer, es wird feuchter, aber es trocknet nicht aus. Und damit, mit diesem feuchte geregelten Warmluftverfahren, gelingt es zum Beispiel ganze Altäre oder auch ganze Häuser so aufzuwärmen, dass die Insekten drinnen abgetötet werden, ohne dass das Holz trocknet, also austrocknet und Risse bekommt. Ja. Aber das ist ein großer regelungstechnischer Aufwand. Also es gibt wenige, die das können, aber es gibt Firmen, die machen das professionell.
Also ich habe einmal zusammengearbeitet mit der Firma Thermolignum, genau, in Salzburg. Genau. Und da habe ich ein Holzobjekt, also das habe ich geschnitzt und das war von einem Anobium befallen. Und die haben das in die Wärme, und ich habe das wirklich in der Wärmekammer behandelt. Und ich habe das wirklich vollkommen rissfrei. Ja. Also es war, ich kann bestätigen, das Insekt ist abgetötet. Es ist keinerlei Aktivität mehr zu beobachten. Und das Stück, die Bildhauarbeit, ist völlig unverändert.
Da kann ich auch was Nettes dazu erzählen. Ich bin auch Drechsler, privat. Und drechsel mit allen möglichen Hölzern. Und da tut man zuerst immer die Schüsseln roh drechseln und dann lassen wir sie trocknen und so. Dann passiert es manchmal, und leider habe ich bei mir auch, dass man einen Käfer irgendwo hat im Holzlager. Ne? Und dann habe ich unlängst auch wieder eine Birnenschüssel weitergedrechselt und komme drauf, dass da Fraßgänge drin sind. Und die einfache Methode in der gleichen Art ist, dieses Holzteil, das, wenn das irgendwas Kleineres ist, in eine Plastikfolie zu tun, die eine gewisse Temperatur aushaltet. Dann gibt man es ins Backrohr oder halt in einen Ofen, wo man die Temperatur gut einstellen kann, und erwärmt es auf 70 Grad oder so und lasst es einmal da ein paar Stunden drin. Dadurch, dass das Plastik rund um das Holz ist, kann die Feuchtigkeit nicht raus und es kann nicht austrocknen. Man muss nur aufpassen, dann beim Zurücktrocknen, dass da entsteht ein bisschen Kondensat vielleicht, man muss ja langsam abkühlen, dass da nicht irgendwelche Falteschäden entstehen. Aber bei einem rohen Holz total egal.
Ein Gedankenexperiment. Was würde passieren, wenn man dieses befallene Stück Holz in einen Mikrowellenherd gibt?
Da wären die wahrscheinlich alle explodieren drin im Holz.
Aber es,
nehme ich an, ja.
Es wär,
ich habe es noch nicht probiert, ich habe keine Mikrowelle
daheim. Wär das interessant, weil jetzt rein theoretisch die Insekten, oder das, ich meine, das ist jetzt sehr grausam, aber die müssten quasi kochen in der Mikrowelle.
Ich meine, das ist jetzt drehen wir uns wieder von der anderen Seite, von der hauspraktischen Seite zurück in die Professionalität. Es gibt nämlich wirklich Mikrowellenbehandlung auch. Ja. Das habe ich jetzt noch nicht erzählt. Parkettboden, Splintholzkäfer. Gibt es Firmen, die mit Mikrowellen, das sind so Mikrowellen mit so einem Trichter nach unten, fahren die auf quasi Schienen langsam oder immer weiter, ein Stück immer weiter über den Boden und erwärmen. Auf der einen Seite erwärmen und auf der anderen Seite halt mit Mikrowelle, was du gerade beschrieben hast, werden die wahrscheinlich von sehr schnell abgetötet. Das Problem ist, es funktioniert nicht hundertprozentig. Man kann das sehr schwer genau nachvollziehen, wie, wo man wen, um was alle erwischt hat. Ja.
Aber rein vom physikalischen Prinzip ist ja das eine Mikrowelle, die bringt letztlich die Wassermoleküle in der Larve zum Schwingen.
Genau.
Und durch Schwingen vergrößert sich der Molekularabstand und es ist das Phänomen der Erwärmung.
Genau. Also es ist eigentlich genial. Also ich erwärme gar nicht so sehr das Holz, sondern das Flüssige, was im Holz unterwegs ist, das ist die Larve. Ne?
Spannend.
Zum Splintholzkäfer vorher noch beim Eichen, weil ich gesagt habe, man kann ihn rausreißen, man kann begasen oder man kann es mit Wärme behandeln. Also man könnte auch damit Heizmatten zum Beispiel. Ich muss nur irgendwie diese Wärme reinbringen, draufbringen.
Ja. Und das so sanft, dass keine unerwünschten Trocknungseffekte da sind. Also eigentlich,
das ist die Kunst.
Es ist letztlich ein Wissen, das aus der technischen Holztrocknung kommt, aber quasi als nächsten Schritt mit Keilwert und Loughborough dieses Diagramm anders nutzt, indem man nicht eine feuchte Reduktion erzeugt, sondern bei konstanter Feuchte eine Temperaturerhöhung.
Also nur mit Heizmatten wird man das wahrscheinlich nicht zusammenbringen, weil man bringt da keine Feuchtigkeit dazu.
Ja.
Also mit diesem Feuchtigregeln Warmluftverfahren geht das. Ne?
Aber die Heizmatte wird möglicherweise verhindern, dass zu viel
das
Feuchtigkeit
wegdiffundiert. Das kann sein, dass es so abdeckt.
Also vielleicht hitzeempfindliche Kunststofffolie über den Parkett, dann die Heizmatte. Und da gibt es Firmen, die das professionell betreiben.
Genau.
Und dann sind die Kunden natürlich glücklicher. Also du sprichst nicht das, oder du sagst das Worst Case, sie könnten herausreißen, aber es gibt auch noch.
Es kommt natürlich immer sehr auf den Befallsumfang an, ja. Wenn man ein Eichenparkett hat und einzelne Stäbe haben einen Splintholzbefall, weil die halt ein bisschen Splintholz aufweisen, dann können das gute Bodenleger wirklich diese einzelnen Riemen rausnehmen und ersetzen. Ja.
Ja.
Das haben wir nur leider nicht nur bei der Eiche, sondern zum Beispiel bei der Esche auch. Und die Esche hat keinen Kern, also keinen.
Echt? Es gibt ja diesen
es gibt den fakultativen, aber wenn man einen Eschenparkettboden verlegt, ist es eigentlich ein reiner Splint. Der Splintholzkäfer kann über den ganzen Splint fressen. Das heißt, wir haben dann, habe ich auch schon solche Fälle gehabt, einen Parkettboden aus Esche, der überall irgendwo Befall hat. Oder noch, das war eigentlich noch schauerlicher, das Beispiel, ein Bambusparkett. Sieht man nicht so oft, aber auch so, schaut aus wie Stäbchen, Eichenstäbchenparkett,
nur noch feiner. Ein Gras.
Ist eigentlich ein Gras, ja, aber die mögen das auch. Also, die fressen da auch den gesamten Bambus auf und das war auch so verheerend, dass eigentlich das Ganze rausgerissen wurde, ja.
Ganz ähnlich, es ist mir jetzt noch eingefallen zu der Eiche, als Kernholzbaum ist ja von der Struktur ganz ähnlich die Robinie.
Ja.
Auch mit einem sehr hohen Gerbsäureanteil im Kern.
Eigentlich das dauerhafteste Holz, einheimische Holz, was wir haben, ja.
Also gegenüber, ja Neophyt
gegenüber Insekten und Pilzen. Ja, ja. Das stimmt. Aber wirklich ein tolles Holz, also von der Dauerhaftigkeit. Parkettboden gibt's relativ wenig. Ein Riesenvorteil, Robinie hat fast keinen Splint. Also die hat ganz wenige Millimeter Splint nur. Und wenn man den bearbeitetes Holz rausschneidet, dann bleibt eigentlich kaum was über. Also da ist keine Gefahr.
Jetzt noch einmal zurück zu den Kunden, die du berätst. Ist da oft diese unterbewusste oder vielleicht sogar bewusst formulierte Angst vor den Termiten?
zu Angst ist mir jetzt noch was anderes eingefallen, aber zunächst zu den Termiten. Aber dann sage ich noch was zu der Angst. Termiten gibt es bei uns nicht. Den Termiten ist es Gott sei Dank bei uns, kann man immer heutzutage sagen, in Klammern noch zu kalt. Es gibt massive Probleme in Spanien, in Südfrankreich, Süditalien. Ich war mal auf La Gomera, Kanarische Inseln. Da fühlen sie sich wohl. Also da war ich einmal in mehreren Objekten und da leben die einfach in den Fensterrahmen drin. Ja. Das sind ja auch staatenbildende Völker, so wie die Ameisen. Das heißt, es sind Tausende und die fressen mehr oder weniger unerkannt unter der Holzoberfläche und zerhöhlen das ganze Holz. Und das gibt's nicht nur bei Fenstern jetzt, sondern die ganze Holz, die tragende Holzkonstruktion. Ja.
Also das ist wirklich dramatisch.
Aber das ist wirklich dramatisch. Ich war mal auf einer Tagung, wo das auch ein Thema war, weil das eine europäische Tagung war. Und da haben die Portugiesen so Beiträge gebracht, wo wir uns nur denken können, na Gott sei Dank haben wir das nicht. Ja.
Also noch nicht.
Aber wir werden das nicht erleben. Ja. Also das ist wirklich so warm bei uns. Es sind, glaube ich, vor allem die Winter, die zu kalt sind. Also es gibt bei uns keine Termiten, da braucht man keine Angst haben. Ja.
Und die zweite Angst?
Die Angst. Die Leute, die haben Angst, dass der Käfer auf ihr Holzhaus geht. Also sie sagen, ja, wir haben da ein Holzhaus mit sichtbaren Balken an der Decke und jetzt haben sie Angst, dass der Käfer zum Beispiel vom Boden darauf kommt. Aber was viel häufiger die Anfrage ist, ich habe da Brennholz neben einem Ofen liegen und da kommen so Käfer raus. Und ich habe die Angst, dass die jetzt mein Holzhaus auffressen. Ja. Nein, da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Frischholzschädlingen. Ja. Das sind Käfer, die leben im frisch umgeschnittenen oder kranken Holz oder im umgeschnittenen Baum, können da Eier reinlegen und die Larven fressen da wieder über längere Zeit, können sich da auch fertig entwickeln, können sich auch ausschlüpfen, aber anderes, also verbautes, trockenes Holz nicht neu befallen. Also wenn man einen Befall, also irgendwo Splintholzkäfer findet, Frischholzschädlinge, da ist überhaupt keine Gefahr, dass die jetzt auf mein Holzhaus gehen.
Also die verlassen das Brennholz, das neben dem Ofen gelagert ist, eigentlich weil ihnen dort die Lebensbedingungen zu unangenehm sind.
Das glaube ich gar nicht so sehr, sondern weil ihr Entwicklungszyklus zu Ende ist. Also sie schlüpfen ganz normal, sind auf einmal nicht mehr im Wald draußen, sondern halt in einem Haus drin, suchen dann wahrscheinlich vergeblich einen Partner zum Vermehren und damit hört sie es von selber wieder auf. Ja.
Also da kann man Entwarnung
geben. Also ganz grundlegend, der Käfer, mit dem die am ehesten verwechselt werden können auch berechtigterweise ist der Hausbockkäfer. Ja.
Wobei ja diese Bockkäfer laienhaft von mir formuliert, die haben so ganz lange Fühler und diese Fühler gehen vom Kopf nach hinten, also fast wie Hörner eines Steinbocks,
ja, genau.
Aber halt wirklich, ich denke, eng am Körper anliegen und oft die Hälfte, zwei Drittel der Körperlänge.
Ja, ich meine, es gibt viele Bockkäfer, also die sind schon verwandt, die haben auch sehr ähnliche grundlegende Erscheinungsbilder wie lange Fühler, die eher nach hinten gehen. Die Körperform ist sehr ähnlich, meistens haben sie sehr dicke Oberschenkel quasi, also gibt so mehrere Merkmale und die Körperform generell. Es gibt sehr große, schöne, so Eichenbock, zum Beispiel hellblau, schwarz gestreift, also es sind wirklich wunderschöne Käfer, sind aber alle keine Insekten, die jetzt mein Holzhaus angreifen. Ja, die sind wirklich nur am frischen, feuchten Holz zu finden.
Aber es gilt natürlich die Regel, es gab ja in einer alten Baunorm die Definition des guten Bauholzes, das vor 10, 15 Jahren, oder es ist 20 Jahre her, trockener als 15% sein musste. Ich glaube, da sind jetzt die Normwerte nach oben gehoben worden, beziehungsweise wenn man zu nasses Holz verbaut, ist natürlich das Risiko vorhanden, dass im frischen Rohbau durchaus diese Insekten auch noch das neu verarbeitete frische Holz befallen können.
Eine komplexe Frage jetzt eigentlich, kommt mir, weil die grundlegende Frage ist eher, wurde das Holz technisch getrocknet oder nicht? Also heutzutage wird sehr viel Holz technisch getrocknet und dann kommen wir wieder zu unserem Anfang zurück. Wenn da 55 Grad eine Stunde irgendwo in diesem Trocknungsprozess eingehalten werden oder erreicht werden, dann wird alles abgetötet. Das heißt, mit technischem getrockneten Holz ist die Wahrscheinlichkeit eines Einschleppens eines Insektenbefalls sehr gering.
Ja. Ja.
Wenn es lufttrocken ist, gibt es auch. Ja. Wenn man einen Holzlagerplatz hat und der ist so luftig, dass das Holz runtertrocknet. Ich glaube nur nicht, dass das denen dann zu trocken wird. Also ich glaube, die überleben das schon. Ja. Also das Einschleppen kann dann schon passieren. Ja. Aber noch einmal, auch wenn da ich was einschleppe und die können sich fertig entwickeln und schlüpfen, passiert nichts weiter.
Ja.
Und dann passiert eigentlich nicht viel Schaden. Ja.
Und so die Grenze, was ist deiner Erfahrung nach so die Grenzfeuchtigkeit des Holzes, wo du sagst, unter dieser Feuchtigkeit braucht man vor den meisten Käfern keine Angst mehr zu haben?
Das müssen wir die anderen Käfer mal vorstellen. Ja. Es gibt den Splintholzkäfer, habe ich schon erzählt. Splintholzkäfer auch deswegen mühsam, weil der sehr trockenes Holz befallen kann. Bis, ich glaube, 8% runter kann er überleben auf jeden Fall, aber auch fressen. 8 oder 10%. Ich glaube 8%, ja. Der nächste Käfer, der auch noch sehr trockenes Holz aushält, ist der Hausbockkäfer. Der kann runter bis 10%. 10% ist wirklich sehr wenig.
Aber das ist ein
Holz. Das ist trockener Innenbereich, ja.
Das ist ein Raum, der mit Zentralheizungskonvektoren mit einer Luftfeuchtigkeit im Raum vielleicht 35-40%, wird sich dann eine Gleichgewichts- oder Holzausgleichsfeuchtigkeit in diesem Bereich,
in dem Bereich
einstellen.
Grundlegend gilt, die Käfer haben es alle gerne ein bisschen feuchter, aber sie mögen es feucht, aber das heißt nicht, dass sie deswegen nicht überleben oder nicht fressen können. Ne? Oder Hausbockkäfer zum Beispiel, der hauptsächlich am Dach ist, am Dachstuhl, da scheint die Sonne im Sommer drauf und das Holz trocknet wirklich gescheit runter. Das ist, kann er überleben. Jetzt eine Geschichte, die mich immer wieder beschäftigt. Alle Tiere brauchen Feuchtigkeit, brauchen Wasser. Also wir trinken ein Glas Wasser. Wo kriegt ein Hausbock sein Wasser her? Also wenn man mal eine Hausbocklarve, die schaut so, die ist ungefähr 2 Zentimeter lang, schaut aus wie ein Engerling, den man aus dem Garten kennt, ja, ein bisschen dünner. Der besteht nur aus Wasser praktisch. Also wenn man den unabsichtlich oder absichtlich zerquetscht, dann ist es ein Gatsch. Entschuldigung, das ist nur Wasser. Ja. Woher kriegt er das Wasser? Aus dem Holz. Jetzt, wenn man sich vorstellt, der Holz mit 10, 12, 15%, da ist, das kennt ja jeder, der mal mit Holz gearbeitet hat, da ist ja keine Feuchtigkeit da. Das reicht. Irgendwie schaffen die das. Ich meine, sie haben eine Chitinhülle, eine wahrscheinlich sehr dichte Haut, dass sie diese Feuchtigkeit behalten. Ne? Aber es
faszinierend.
Geht. Ja. So, deine Frage war die feuchte Ansprüche. Dann gibt's, also der Hausbock kann bis 10% runter oder so, mag es auch gern feuchter. Also wenn man zum Beispiel auf einem Dachstuhl einen Hausbockbefall hat, ist es sehr oft um die Fenster feuchter und da sind oft die Schäden stärker, so am Rand erwähnt. Dann gibt's, den haben wir noch gar nicht gehabt, den gewöhnlichen Nagekäfer.
Ja, die auch die Totenuhr, oder ist
ja,
die?
Genau. Totenuhr heißt er deswegen, weil das Männchen mit dem Kopf aufs Holz klopft. Und so
um
das,
die Weibchen
anzulocken, ja. Wenn man weiß, wie klein der Käfer ist, wundert man sich, dass man das hören kann, ja. Also der ist wirklich, der ist vielleicht 3-4 Millimeter lang, ja.
Ja, das hat, glaube ich, mit der hervorragenden Schallleitgeschwindigkeit des Holzes zu tun.
Ja, wahrscheinlich brauche ich auch irgendwo einen Hohlraum, dass ich einen Resonanzkörper habe, dass das funktioniert. Also diese gewöhnliche Nagelkäfer, den kennt praktisch jeder von Kirchenbänken, Antiquitäten, so kleine kreisrunde Löcher. Ja, das ist der gewöhnliche Nagelkäfer.
Ist da der Sammelbegriff Anobium noch gebräuchlich?
Also Anobien ist der der gewöhnliche Nagelkäfer heißt Anobium punctatum. Punctatum, weil er hinten so eine Punktreihe hat am Rücken. Ja. Das ist einer von mehreren, aber der häufigste. Ja. Möbelkäfer heißt er auch. Ja. Der mag es gern feucht. Also den findet man in Kirchen, zum Beispiel in Museen. Museen haben große Probleme damit, weil es kühler, feuchter ist. Kirche und Museen selbige, es kommen viele Menschen rein, bringen viel Feuchtigkeit rein, dann sind sie wieder weg. Es wird aber nicht die ganze Zeit geheizt. Ja. Dann im Keller, sehr häufig. Und auch an Dachstuhlkonstruktionen hat man ihn auch. Aber der ist so klein, da fressen ja auch immer nur die Larven. Ja. Der ist so klein, dass der Schaden eigentlich relativ gering ist.
Also sind die Larven im Millimeterbereich?
Ja, die Larven sind auch so vielleicht 3 Millimeter lang und dementsprechend dünn. Ja, also die fressen zwar über den ganzen Querschnitt so durch, aber die schwächen den Querschnitt nicht so, dass da irgendwie eine statisches Problem.
Eine Verständnis-Zwischenfrage. Fressen diese gesamten jetzt genannten Larven eher das Lignin oder eher die Zellulose oder beides?
Also fressen, aufnehmen müssen sie beides. Weil das ist ja in der Dimension können sie es nicht auseinanderhalten. Ja. Also aufnehmen tun sie beides, von was sie sich wirklich dann letztlich ernähren.
Also sie fressen sich quasi sowohl durch die Speicherstruktur als auch die Stützstruktur des Holzes.
Naja, das muss man sich vorstellen, das ist so mikroskopisch so klein, also Lignin und Zellulose miteinander verpickt in der Struktur, dass ja ein Insekt das ja nicht unterscheiden kann. Ja.
Das ist jetzt ein Vorgriff auf die Pilze, da gibt es ja dann Spezialisten.
Ja, genau.
Bei den Insekten gibt es keine Spezialisten.
Nein, weil sie fressen einfach, was sie schon machen, vielleicht geht das ein bisschen so in die Richtung vom Gefühl her, sie fressen im Frühholz lieber, weil da ist einfach leichter zu fressen, da sind weniger, ja.
Also da sind ja, glaube ich, die Moleküle noch zuckernäher im Frühholz.
Das kann sein, aber es ist einfach ein dünnwandigeres, leichter zu fressendes Holz, ja. Aber sie können durch Spätholz genauso durchgehen. Ja.
Also vielleicht auch Frühholz für unsere Hörer, das ist das Holz, was in der Wachstumsphase im Frühjahr entsteht. Und das Spätholz ist dieses dichte, harte Holz. Wir kennen das als die Jahresringe. Also was sich als Jahresring im Querschnitt abzeichnet, das dichtere, dunklere ist das Spätholz und das hellere, weichere
genau,
ist Frühholz.
Genau. Und das Frühholz hat eben sehr große Zellen. Also das Nadelholz, Fichtenholz kann man sich vorstellen wie lauter Strohhalme, die nebeneinander sind. Und im Frühholz sind das sehr dünnwandige Strohhalme mit viel Innenraum, Hohlraum. Und im Spätholz sind es sehr dünn, also dickwandige Strohhalme mit wenig Innenraum. Und die Käfer fressen halt lieber im. Das machen die Pilze auch lieber. Ja. So, zu den Anobien, da gibt es andere auch noch, aber der gewöhnliche Nagelkäfer ist der häufigste. Es gibt einen gekämmten Nagelkäfer, der ist, müsste man einmal googeln, wenn der Hörer das, oder die Hörerin einmal das googeln möchte. Gekämmter Nagelkäfer, der hat ganz schön vorne beim Kopf, die Fühler haben so einen Kamm links und rechts, wirklich hübsch. Tritt nicht so oft auf. Es gibt auch noch einen weichen Nagelkäfer. Dann gibt es noch den bunten Nagelkäfer, dann haben die Deutschen mehr Problem, weil der geht gern auf die Eiche. Und nachdem die in gewissen Bundesländern in Deutschland sehr viel Fachwerk bauten, da gibt's viel Eiche und die mögen pilzgeschädigtes, feuchtes Holz. Und darum haben die massive Probleme mit diesem bunten oder gescheckten Nagelkäfer. Bei uns findet man den sehr selten.
Also es ist ja quasi ein Prozess, so wie wir als Menschen manche Speisen fermentieren, um sie besser genießen zu können. So lieben diese speziellen Nagelkäfer quasi von Pilzen vorfermentiertes Holz?
Ja, beziehungsweise vielleicht ist es auch weicher, schon irgendwo, ja, irgendwo wird schon aufgeschlossen sein. Ne?
Spannend.
Zum Splintholzkäfer noch zurück. Das sind einfach nur bestimmte Holzarten, die gefressen werden können von den Käfern. Eiche haben wir schon gehabt, Esche haben wir schon gehabt. Was noch wichtig ist, Splint von Nuss, dann einige Tropenhölzer, mit denen wird es oft auch eingeschleppt. Bambus, habe ich schon gesagt. Und zum Einschleppen ist noch wichtig, das eine ist, wo ich gesagt habe, sehr häufig wird das schon mit dem Parkett eingeschleppt, aber es könnte auch sein, zum Beispiel mit irgendwelchen Urlaubsandenken. Ja. Da bringt man irgendeine geschnitzte Figur mit aus Indonesien oder so. Also sehr viele Splintholzkäfer kommen aus dem ostasiatischen Raum, ja, immer wieder haben wir neue. Und dann ist in dieser Figur ein Befall, ja, und dann entwickelt sich der und dann kommen die Käfer raus und dann kann es sein, dass die dann zum Beispiel auf einen Eichenparkettboden gehen. Ja.
Was mir jetzt spontan als beliebtes Holz einfällt aus Erfahrung, ist der Bergahorn, dass der auch sehr gern befallen wird.
Vom Splintholzkäfer?
Ich weiß nicht von welchen, aber ich glaube, also das ist der große Zuckergehalt, aber vielleicht liege ich da jetzt völlig falsch.
Ja, sie sind sehr spezialisiert, welche Hölzer. Sie können zum Beispiel keine Nadelhölzer befallen. Also wieder zu der Gefahr oder diese Angst der Kunden, der könnte vom Parkett auf mein Nadelholz Balken gehen, das geht nicht. Irgendwas stört sie oder fehlt ihnen. Ja. Zum Bergahorn, ich bin ja, wie gesagt, auch Drechsler und habe die leidige Erfahrung, dass die auf mehr Holzarten gehen, als so in der Literatur steht. Also da wird in der Literatur redet man immer von Eiche, von Nuss, von Abache, also irgendwelchen Tropenhölzern, von Bambus. Aber ich habe ihn jetzt massiv leider in der Birne drinnen. Ich habe ihn, wie du gesagt hast, im Bergahorn drinnen. Also es gibt schon mehr Holzarten, die da befallen werden können. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir viel mehr Eichenparkett haben als sonstige Parketts. Also wir haben Eichenparkett und Nadelhölzer so ungefähr. Zum Hausbockkäfer. Mit dem bin ich am häufigsten konfrontiert eigentlich, weil ich sehr viele Dachstühle anschaue. Und da ist es das sehr spannende Thema immer, habe ich einen aktiven Befall oder einen alten Befall? Also wenn ich jetzt ein neues Holzhaus habe mit schönem Dachstuhl, Spitzboden zum Beispiel, ja, da werde ich immer wieder hingerufen, weil da rieselt es irgendwo. Ja. Das ist ein, also wenn ich ein helles Bohrmehl am Boden unterhalb von der Dachkonstruktion habe oder auch unter der Vollschalung, wenn das Dach eine Bretterverschalung hat, ja, und ich sehe unten so streifenförmig helles Mehl, dann habe ich einen eindeutigen aktiven Befall und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich durch Hausbockkäfer. Auch da fressen nur die Larven und die Käfer schlüpfen nur, um sich zu vermehren. Die Käfer schlüpfen beim Hausbockkäfer so zwischen April bis Juni, Juli, so in der Zeit, ja. Das heißt, wenn mich wer anruft im Oktober, ich habe einen Hausbockbefall, ich habe da einen Käfer. Und ich habe dann gegoogelt und habe eindeutig gesehen, das ist ein Hausbockkäfer. Da habe ich gesagt, wenn er lebt, dann kann es kein Hausbockkäfer sein, ja, um die Zeit. Ja. Also die sind wirklich nur in dieser Jahreszeit, schlüpfen sie und vermehren sich. Und diese Hausbockkäferlarven, die können schon stärkere Schäden anrichten an der Holzkonstruktion. Die können schon eine starke Querschnittsminderung.
Und die erzeugen. Sind ja etwa 12, 15 Millimeter lang.
Die sind noch größer, bis 20, 25 Millimeter. Also das sind schon.
Und 5, 6 Millimeter Durchmesser.
Genau. Und dementsprechend sind auch die Fraßgänge dann so groß. Und ein Hausbockbefall, einen Lebendbefall erkennt man an dem Bohrmehl, das da immer frisch kommt. Frischen Ausfluglöchern. Also diese Käfer, wie wir am Anfang gesagt haben, diese Larven verpuppen sich ja noch beim Hausbock nach einigen Jahren und der fertige Käfer schlüpft, muss aus dem Holz heraus und bohrt dann oder knabbert ein typisches Loch, das ist oval im längeren Durchmesser so 7 mm herum, schlüpft raus, um einen Partner zu suchen. Das heißt, bei jedem Loch, das man da findet, und vielleicht kennt man das von Almhütten, die an der Außenseite Unmengen an Löchern haben, aus jedem Loch ist ein Käfer rausgekommen. Der ist auch nicht mehr drinnen. Ja. Das heißt, wenn ich frische Ausfluglöcher habe, die erkenne ich daran, dass sie sehr hell innen ausschauen. Ja. Also das erste war Bohrmehl, frische Ausfluglöcher.
Jahreszeit?
Die Jahreszeit muss passen. Fürs Bohrmehl muss die Jahreszeit nicht passen, weil die fressen das ganze Jahr. Ja. Aber an einem lebenden Käfer, dann ist eindeutig. Ja. Und was auch noch interessant ist, Fraßgeräusche. Also ein Hausbockkäfer, wenn der frisst, dann hört sich das so an. Also wenn man mit den Fingernägeln schnippt, der wirklich auch so laut, dass man, wenn man in einem Dachraum ist, wo es ruhig ist und da gibt es mehrere, die da fressen, es reicht auch eine, ja, dann kann man die wirklich hören. Also ich hatte einmal einen Fall, da wurde ich hingerufen zu einem Einfamilienhaus, da war in einem Balken was und ich bin wirklich hingegangen mit dem Ohr und habe so detektiert, wo ist der, und habe dann mit dem Stemmeisen die Holzoberfläche aufgekratzt und habe wirklich die Larve gefunden. Also das kann schon so laut sein, dass man es auch findet.
Es macht natürlich die Eigentümer unruhig.
Ja, absolut, absolut.
Und was rätst du dann in dem Fall?
Ja, das ist eben das Spannende, darum habe ich es jetzt betont, ein Lebendbefall ist erkennbar. So wie ich diese Woche wieder einen typischen Fall gehabt habe, alter Dachstuhl, Gründerzeitbau in Wien, 120 Jahre wahrscheinlich der Dachstuhl so in der Gegend, ja. Und der Eigentümer kommt drauf, dass da irgendwo so Bohrmehl da ist an so einem Holzteil, ne. Und ich habe dann hingeschaut und dann ist da einfach kein frisches Bohrmehl, kein helles Bohrmehl, sondern ganz dunkles, nur das verändert sich mit der Zeit und der Luft und so Licht.
UV-Strahlung.
Also zwar im Dachraum ist ziemlich dunkel, wie das ganz funktioniert, weiß ich nicht, aber mit Wärme und so wird das Bohrmehl einfach dunkel. Ja. Ich hatte kein frisches Bohrmehl, ich hatte keine frischen Ausschlupflöcher, keine Geräusche, keine Käfer, keinerlei Anzeichen von irgendeinem aktiven Befall. Ja. Jetzt rein von der Wahrscheinlichkeit, ja, die ist viel höher, dass der Käfer in den Anfangsjahren gefressen hat, als dass er jetzt nach 120 Jahren aktiv ist. Da kommt eine Zahl rein, die in der Literatur steht und auch in der Holzschutznorm drinsteht. Holz, das älter als 60 Jahre ist, da ist die Wahrscheinlichkeit für einen Neubefall sehr gering. Der Grund ist, dass der Nährstoffgehalt des Holzes abnimmt mit der Zeit, mit den Jahren. Das heißt, es wird immer unattraktiver, das Holz. Das heißt, ein Hausbock, der da jetzt da reinkäme, abgesehen davon, dass die Holzoberfläche meistens schmutzig, dreckig, staubig, alles ist uninteressant, der wird das nicht neu befallen. Und dass in diesen 120 Jahren da mehrere Generationen bis jetzt gelebt haben, ist absolut unwahrscheinlich.
Vielleicht jetzt eine naive Frage. Wie findet der Käfer das Holz, das er befallen möchte? Ist das Geruch? Ist möglicherweise das über 60 Jahre altes Holz nicht mehr den intensiven Geruch von Frischholz ausdünstet? Oder was könnte das sein?
Gibt es auch eine nette Geschichte dazu? Bei den Hausbockkäfern ist es so, dass die Männchen zuerst schlüpfen. Da fragt man sich immer, wie funktioniert das in der Natur? Aber gut, es ist so. Die Männchen schlüpfen als erstes. Fliegen oder krabbeln, Hausbockkäfer krabbeln eher in der Gegend herum und suchen sie ein Holz. Wie du sagst, hauptsächlich, was ich weiß, nach dem Geruch. Dann knabbern sie das Holz an und kosten es, ob es entsprechend gut ist. Dann bleiben sie dort sitzen, wenn es passt, und dann schicken sie Pheromone aus. Dann schlüpfen die Weibchen. Die Weibchen suchen die Männchen nach den Pheromonen. Dort kommt es zur Paarung und die Weibchen legen auf das Holz, das das Männchen ausgesucht hat, die Eier.
Und bei diesem Auswahlprozess werden vermutlich die weniger geeigneten Pioniermännchen sterben. Und nur die besten Pioniermännchen bleiben über und geben ihre guten Gene weiter.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Spannend. Das ist sehr spannend.
Und dementsprechend, weil du gesagt hast, wie sucht er aus? Also es hat da auch in Deutschland haben es an einem Institut einmal wirklich Versuche gemacht mit so einem quasi wie ein Labyrinth, wo sich das Hausbockmännchen aussuchen könnt, geht's in den Gang oder in den Gang, Und am Ende dieses Ganges war ein frisches Holz, in dem war ein altes Holz, in dem war ein altes Holz, das wieder angehobelt wurde. Und da haben sie geschaut, was ihn mehr anlockt. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, was rausgekommen ist, aber logisch wäre auf jeden Fall das frische Holz. Und das steht auch in der Norm oder in der Literatur. Achtung, wenn ich einen alten Dachstuhl habe und ich baue ein neues Holz ein, kann ich natürlich die Befallsattraktivität des gesamten erhöhen. Das heißt, erstens kann ich mit, habe ich auch immer wieder erlebt, mit dem frischen Holz einen Befall einschleppen. Hatte ich letztes Jahr auch wieder. Also da war neue Schalung auf alten Dachstuhl. Und da hatte ich tatsächlich an einem alten Buntrahmen, der auch wahrscheinlich über 100 Jahre alt, wirklich einen aktiven Befall. Aber sonst ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gering. Lauter spannende Geschichten, ja.
Bei mir ist jetzt aber, da kommen wir vielleicht jetzt zu weit weg, eingefallen, bei diesen alten Dachstellen, es war ja während des Zweiten Weltkriegs üblich, aus Brandschutzgründen diese Dachstühle mit Kalkschlämme zu behandeln, also Calciumhydroxid in Wasser gelöst, also Kalktünche, hat man die Dachstühle gekalkt, ist für mich als Denkmalpfleger oft ein Indikator, ein erster, wie alt ist dieser Dachstuhl, also wenn da Kalk drauf ist, hat er zumindest schon während des Zweiten Weltkriegs bestanden. Sind diese Kalkoberflächen abwehrend gegenüber Befall oder ist das?
Auch sehr spannend. Ich muss mir die Reihenfolge meiner Antworten überlegen. Okay, ich antworte gleich einmal auf deine die Frage. Ja, also ich habe auffallend auf den gekalkten Dachstühlen weniger Insektenbefall. Es ist zwar kein ausgewiesenes Holzschutzmittel, das irgendwie Wirkstoffe gegen Insekten hat, aber offensichtlich, nehme ich an, ist die Oberfläche durch diesen Kalk so unangenehm wahrscheinlich zum Reinbeißen, dass das nicht befallen wird. Ja. Also es ist auffallend, wenn ich in so einen Dachstuhl reinkomme, kann ich schon sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Hausbruch finde, ist relativ gering. Spannend finde ich, ich habe da übers Denkmalamt, habe ich einmal von einer Dame ein bisschen Artikel bekommen aus der Kriegszeit, wie es da die Verordnung gegeben hat, eben, dass man kalken muss, die Dachstühle. Und zu der Zeit hatten sie aber kein, also da war alles Mangelware, die ganzen Baustoffe und alles. Und das Billigste, das Einzige, was noch zur Verfügung war eigentlich, und das war jetzt nicht das geeignetste, aber das war das Einzige, was in größerer Menge zur Verfügung war, war Kalk. Und deswegen ist gekalkt worden, nicht weil Kalk so ein tolles Mittel dagegen ist, als Brandschutz, sondern weil es das Einzige war, was noch irgendwie da war. Ja. Aber es sind interessanterweise doch nicht alle Dachstühle gekalkt. Also ich bin in sehr viel Gründerzeitbauten unterwegs und die waren zu der Zeit alle schon. Und ein Teil ist weiß gekalkt, aber nicht alles. Ja. Und haben sie es nicht dran gehalten? Oder?
Also es ist quasi das Kalken kein unbedingter Indikator für das Alter des Dachstuhls, sondern eher für die Systemtreue oder Gehorsamkeit des damaligen Eigentümers.
Das könnte man so auch sehen, ja. Nein, aber wenn gekalkt, dann gebe ich dir recht, dann wird es zumindest aus dieser Zeit gewesen sein. Wenn nicht gekalkt, heißt es aber nicht, dass es. Was mich auch damals sehr beeindruckt hat, ist dieses Deutsch in dieser Verlautbarung, ja, wie das so rüberkommt, wie das zu dieser Zeit war. Hat jetzt überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. Ja. Aber es ist schon, ja, es hat mich beeindruckt. Ja.
Also fast eine angsteinflößende Diktion.
Ja, also man kriegt einfach diese Kriegsangst mit und dieser Aussendung. Ja. Auch dieser Mangel, ja, wie ich gerade gesagt habe, dass eben das nur noch das da war. Ja. Was erzähle ich dann den Leuten? Ja? Ich habe den großen Vorteil, ich bin neutral. Ja, ich arbeite in einem unabhängigen Forschungsinstitut. Das heißt, ich mache auch kein Geschäft damit. Das heißt, wenn ich jetzt den Leuten rate, macht die oder die Behandlung, dann ist es nicht, da verdiene ich nichts damit. Ja. Also wenn mich die Leute fragen, was soll man jetzt da tun? Ja? Wenn ich wirklich so einen Altbefall habe, wie ich vorher beschrieben habe, wo man kein Bohrmehl, keine Käfer, keine Löcher und so weiter findet, dann sage ich zur Beruhigung, tut das, was kaputt ist, irgendwie entfernen, abbeilen, abscheren, was immer, ja. Die letzten Fraßgänge mit einer groben Bürste ausbürsten, unter dem Holzteil alles säubern, abkehren und dann beobachten. Also bei diesen nach meiner Prognose, bei diesen alten Befällen, da werden sie nichts mehr sehen. Ja. Bohrmehl kann austreten aus einem Holzteil aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Das eine ist, wenn es ein frischer Befall ist, die Larve frisst irgendwo, die frisst immer unter der Holzoberfläche. Also beim Hausbockkäfer lasst sie eine fast papierdünne Schicht außen stehen und darunter frisst sie. Auch wieder so ein Wunder, wie weiß die, dass da Ende ist, ja? Weil im Dachstuhl ist dunkel, also wegen der Helligkeit kann es nicht sein. Ich glaube eher, es ist eine akustische Frage, dass die merkt, da ist Ende. Also die lassen wirklich eine dünne Schicht stehen und fressen darunter, ja? Wenn Bohrmehl rausrieselt, dann ist es bei Rissen entweder oder bei Ausfluglöchern von Vorgängern. Ja? Da kann frisches Bohrmehl rausrieseln.
Eine naive Zwischenfrage. Ist dieses Bohrmehl abgetragenes frisches Holz oder ist das die Ausscheidung der Larve? Weil die Larve ernährt sich auf dem Holz, frisst die 100%, also geht 100% des genagten Materials durch den Körper der Larve und wird verstoffwechselt? Oder ist es wie bei einem Maulwurf, der quasi durch die Erde gräbt und das Erdmaterial in diesen Maulwurfhaufen quasi als unnötigen Aushub an die Oberfläche transportiert?
Du stellst so spannende Fragen. Der Maulwurf frisst ja gar nicht die Erde. Also insofern stimmt das Beispiel nicht. Vielleicht eher der Regenwurm oder so, aber der Regenwurm wird alle Erde fressen, glaube ich. Interessant, der Hausbock hat einen ganz charakteristischen Kot. Das sind kleine Kotpartikel, die sieht man, wenn man noch gut sieht, wirklich mit freiem Auge schauen aus wie kleine Tonnen. Wirklich kleine zylindrische Kotpartikel. Das Bohrmehl besteht zum Teil aus diesen Kotpartikeln. Das heißt, das ist wirklich Holz, das die Larve aufgenommen hat, verdaut hat, hinten ausscheidet. Und ein Teil des Bohrmehls sind Holzspäne. Das heißt, tatsächlich, wie du gesagt hast, frisst einen Teil und ein Teil knappert es und tut es irgendwie vorbei. Und die Hausbocklarve tut hinter sich das Bohrmehl ganz fest verstopfen. Also das Bohrmehl ist immer relativ dicht in dem Gang dahinter verpresst. Also wenn die Larve jetzt frisst, kann da bei Löchern oder Rissen Bohrmehl rausfallen. Wenn irgendwo Bohrmehl rauskommt, muss es aber nicht immer nur von diesen sein, sondern kann zum Beispiel von Antagonisten sein, also Tieren, Insekten, die den Larven nachstellen. Ja, das haben wir beim gewöhnlichen Nagelkäfer zum Beispiel. Da gibt's den blauen Fellkäfer zum Beispiel. Der kraxelt wirklich in diesen Gängen nach und sucht die Larven, legt da seine Eier in die Larven und die ernähren sich dann von den Larven so. Ja. Und diese Käfer, die hauen auch Bohrmehl raus. Ja. Das ist eine Möglichkeit.
Also die haut bereits von ihrem Vorgänger erzeugtes Bohrmehl, indem sie in diesen Fraßgängen nachstellen, die lockern das verdichtete Bohrmehl wieder auf und werfen es dann aus.
Genau. Und können meistens bei den Löchern, die schon vorhanden sind, kommt das Bohrmehl raus. Ja. Und die dritte Möglichkeit, die eh jeder kennt so diese Nützlingshotels, die man so im Garten aufstellt und beim Baumarkt kaufen kann. Da stellt man eigentlich die Löcher von zum Beispiel Hausbockkäfer nach. Ja. Das heißt, das sind Holzteile mit so runden Löchern gebohrt mit der Bohrmaschine, wo die Nützlinge, also sind Wildbienen, Hummeln, was immer, ihre Eier reinlegen und dann das Ganze zumachen. Ja. Und alle möglichen Wespenarten sind das ja, Schlupfwespen und so weiter. Und die gehen auch gern auch in Original-Hausbocklöcher und hauen das Bohrmehl auch raus. Das heißt, wenn man bei Hausbocklöchern herausrieselnde Bohrmehl sieht, können das Sekundärbewohner sein, die da drinnen nisten. Ja. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, warum Bohrmehl rauskommt, das sind Erschütterungen. Ja. Also wenn irgendwas, ein Dachstuhl zum Beispiel, im starken Wind wackelt, ja, dann kann es auch sein, dass was rausrieselt, aber gar nicht mehr ein aktiver Befall ist. Also es ist nur Bohrmehl, ist leider, oder Gott sei Dank, nicht so das einzige Indiz. So, jetzt zu deiner Frage eigentlich, was erzähle ich den Leuten, was sie dann tun sollen? Ja? Also wenn es nur so ein Altbefall ist, wo es gar keine Anzeichen für gibt, sage ich, möglichst was abscheren, reinigen, beobachten. Ja? Und wahrscheinlich passiert nie wieder was. Und wenn dann doch was sein sollte, kann man auch immer reagieren. So schnell geht es nicht. Das andere ist, wenn ich wirklich einen aktiven Befall habe, Dann kommen wir wieder jetzt zu unserem Anfang zurück. Was gibt es für Bekämpfungsmethoden? Beim Hausbockkäfer gibt es noch eine andere Methode, nämlich mit Holzschutzmitteln. Das hatten wir im Innenbereich mit dem Splintholzkäfer nicht. Ja. Da verwendet man kein Holzschutzmittel. Keiner will ein Gift flächig in der Wohnung haben. Ja.
Es gab ja in den 1960er Jahren das Holzschutzmittel Xylomon.
Xylomon, ja.
Das hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, Pentachlorphenol enthalten. Mhm. Und da gab es ja Todesfälle. Da gab es Menschen, die das im Wohnraum angewandt haben und da gab es Todesfälle. Ich glaube, die sind dokumentiert. Es gab da sogar Prozesse.
Es gab diesen berüchtigten Holzschutzmittelprozess damals, ich glaube eher in den 70er Jahren war das, glaube ich. Das war die Firma, die halt dieses Produkt auf den Markt gebracht hat. Das war dieses PCB, dieses Pentachlorphenol. Dann zu dieser Zeit war auch noch DDT.
Also dieses klassische DDT, was
ja. Also gegen alle möglichen Insekten verwendet worden, auch gegen PCB, DDT und Lindan. Diese Zeit, da hat man es nicht besser gewusst. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Contagan, ja.
Ja.
Hat man auch eingesetzt und nicht gewusst oder zu früh freigegeben, ja. Irgendwann ist man drauf gekommen, dass diese PCB und Lindan und so weiter wirklich ungesund ist. Und das gab damals diesen Holzschutzmittelprozess und das hat dem Holzschutz in Österreich und in Deutschland einen starken Dämpfer gegeben, ja. Da haben sie jahrelang damit gekämpft, also mit dem Image des Holzschutzes. Aber sicher auch berechtigterweise, ja. Aber auf jeden Fall im Innenbereich soll man, darf man keine flüssigen Holzschutzmittel einsetzen, ja. Wenn ich am Dachstuhl bin, in einem nicht ausgebauten, nicht bewohnten, kann ich es, ja. Und das ist eigentlich die klassische Methode mit Holzschutzmittel, sprich, drauf streichen, sprühen, wie man das drauf bringt. Bei stärkeren Querschnitten eine Bohrlochimprägnierung. Da wird es in einen Raster so versetzt, werden die Holzteile angebohrt und dann mit hohem Druck wird dann selbiges Holzschutzmittel reingebracht. Was interessant ist, unsere Dachstühle bestehen zum allergrößten Teil aus Fichte. Fichte, Tanne wahrscheinlich auch. Eiche praktisch gar nicht, außer in Glockenstühlen, aber das kann man vergessen. Je nach Gegend, Kiefer auch, ja. Also ich hatte mal in Macheck einen Dachstuhl, der war sowas von zerfressen, das war alles Kiefer, weil Kiefer schmeckt den Insekten super gut, ja. Wenn ich einen Fichtenbalken habe und ich streiche den mit einem Holzschutzmittel, geht das keine Millimeter rein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so einen dicken Balken im Dachstuhl und ich streiche da jetzt außen was drauf, das interessiert die Käferlarven da drinnen nicht wirklich sehr. Erst dann, wenn sie eigentlich sich rausfressen, die fertigen Käfer, ja, dann kommen sie mit dem in Berührung und können wirken, aber vorher da drinnen nichts. Und deswegen macht man dann eine Bohrlochimprägnierung, dass man den Wirkstoff auch in den Querschnitt hineinbringt.
Gibt es das noch? Ich habe es da in dunkler Erinnerung, aber das ist aus meiner Zeit in der Holzfachschule Hallstatt in den späten 1970er Jahren. Damals unterschieden wir zwischen wässrigen und öligen Präparaten. Mhm. Ist das heute, ist das noch aktuell?
Ist noch aktuell, wobei seit, ich sage mal, 25 Jahren oder schon der Trend sehr stark, also damals habe ich es mitverfolgt, wie ich meine Diplomarbeit auch gemacht habe. Das war zum Thema wässrige Lacke für den Fensterbereich. Da war gerade voll der Umstieg von lösemittelhältigen Produkten auf wässrige Produkte. Und im Holzschutzsektor ist es auch sehr stark in die Richtung gegangen. Also das meiste ist jetzt wässrig, vor allem für den Do-it-yourself-Bereich. Also wenn man vorbeugend irgendwo was draufstreicht. Aber es gibt noch ölige Produkte auch, aber deutlich weniger.
Wenn ich es vereinfacht herunterbreche und sage, alles, was wirkungsvoll ist, muss auch giftig sein.
Absolut.
Und alles, was ungiftig ist, ist nicht wirkungsvoll.
Ja.
Ist das zu grob vereinfacht?
Nein, stimmt natürlich. Die Frage ist, ob es für jeden Organismus so giftig ist. Ja. Es gibt seit vielen Jahren die Biozidprodukteverordnung. Seitdem darf auf den europäischen Markt und damit auch in Österreich nur Produkte als Holzschutzmittel verkauft werden, die zugelassene Wirkstoffe enthalten. Das heißt, es muss alles geprüft und zugelassen sein. Es kann nicht irgendein Hersteller hergehen und sagen, ich habe da ein Holzschutzmittel und das wirkt. Da muss ein Wirkstoff drin sein. Das heißt, eine Allwetterschutzlasur, wenn die schon so heißt, dann wird die keinen Wirkstoff drin haben. Und umgekehrt, wenn irgendwo draufsteht Holzschutz, dann muss es einen Wirkstoff und muss auch deklariert sein, gegen was. Und das ist jetzt auch interessant, was verwendet man ja für ein Holzschutzmittel? Es muss für den Einsatzbereich ausgelobt sein, für den ich ihn jetzt brauche. Ich habe mit professionellen Firmen, ja, mit Baufirmen, mit Zimmerern und so weiter immer wieder zu tun, dass die mir, also jetzt sagen wir, die haben einen Hausbrandbefall, sollen jetzt auch aufgrund meines Gutachtens, auf meinen Sanierungsvorschlägen ein Holzschutzmittel draufstreichen, dann haben sie ihre Holzschutzmittel immer schon im Lager und dann schicken sie mir das und sagen, passt das eh. Und dann ist das eine Holzschutzlasur für den Außenbereich, für die Fassade, die gegen Pilze und gegen Bläue wirkt, aber nicht gegen Insekten. Steht auf der Dose drauf, ja, braucht man nur nachschauen. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt meinen Dachstuhl mit einer Holzschutzlasur für den Außenbereich behandle.
Da braucht man entweder einen Experten wie dich, oder man muss die Verarbeitungsrichtlinien auf der Dose lesen.
Na, das sollte man das erst, weitere sollte man nicht auslassen.
Also man sollte aber nachschauen. Aber ich glaube, es wird im Regelfall nicht so häufig gemacht.
Was? Nachgelesen?
Das Nachlesen. oder unterstelle da
ja, jetzt. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber eigentlich steht alles drauf. Also auf den Holzschutzmitteln muss eigentlich alles draufstehen.
Bekommt der Konsument im Baumarkt nur weniger giftige Produkte, nur weniger wirksame Produkte? Gibt es da so eine Schwelle, dass es Produkte gibt, die nur ein geprüftes, zertifiziertes Unternehmen anwenden darf?
Also es gibt, das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte, es gibt ein Holzschutzmittelverzeichnis. Das ist eine alte Tradition in Österreich, das österreichische Holzschutzmittelverzeichnis von der ARGE, Arbeitsgemeinschaft Holzschutzmittel. Das wird jährlich herausgegeben. Da stehen Holzschutzmittel drin, die geprüft sind und gut sind. Das war wichtig, vor allem, wie es noch nicht die Biozidprodukteverordnung gegeben hat. Weil jetzt kann ich davon ausgehen, wenn ich ein Holzschutzmittel irgendwo kaufe, ob als Privat oder als Gewerblicher, dann ist das wirklich auch ein funktionierendes. Das war früher nicht so. Und in diesem Holzschutzmittelverzeichnis, das sehr gut aufgebaut ist, das findet man im Internet unter holzschutzmittel.at.
Ich stelle in die Shownotes dieser Podcast-Episode einfach einen Link.
Ja, das ist gut. Also holzschutzmittel.at, da gibt es sogar eine Maske, wo man eingeben kann, was habe ich für einen Einsatzbereich. Ich habe einen Dachstuhl, ich habe einen Insektenbefall und so. Ja. Und dann kann man filtern, welche Mittel. Und in diesem Holzschutzmittelverzeichnis sind alle möglichen Mittel angegeben. Und da steht der Einsatzbereich immer drin. Da steht es, ob es gegen Pilze, gegen Insekten, gegen Bläue wirkt. Und dann steht hinten, da gibt es eine eigene Spalte für Heimwerker oder nur für gewerblich, zu deiner Frage.
Ja.
Das gibt es wirklich, ein Hackerl gibt es auch für Heimwerker. Und das findet man, also man findet durchaus Mittel im Baumarkt und die sind nicht schlecht. Die sind geprüft, dass sie wirken und sind auch zugelassen, aber es sind nicht alle Mittel, die in Österreich zugelassen sind, auch für Heimwerker.
Da geht es vor allen Dingen, dass man bei der Verarbeitung einfach gewisse Sicherheitsstandards erfüllen muss.
Genau. Ich meine, man soll sowieso immer mit Schutzhandschuhen arbeiten und so weiter. Aber
mein Vater hat als quasi Recyclingprodukt als Holzschutzmittel verwendet und das war in den 1960er Jahren Altöl von Dieselmotoren.
Damals, das hast du in irgendeiner Podcast-Folge hast du das einmal erzählt. Ich glaube für Zaunpfähle war das.
Und das hat wirklich erstaunlich lang das Holz.
Was immer das ist oder war, ja, was da gewirkt hat. Ich meine, das eine ist einmal auf jeden Fall das Ölige, heißt hydrophob. Und da sind wir jetzt bei den Pilzen, die brauchen eine gewisse Feuchtigkeit. Und könnte ich mir vorstellen, dass das eine Wirkung hat. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass schon auch irgendwelche Stoffe da drinnen sind, die pilzwidrig sind.
Aber man kann sowas nicht empfehlen. Aber ich habe wirklich gestaunt, wie lange.
Also kann es nicht empfehlen, ja.
Wie lange der Zaun. Ja. Und ich habe es irgendwie auf in einer Episode drin gehabt, weil es mir einfach aus meiner Erinnerung.
Das habe ich öfter schon gehört, ja.
Und es gibt ja auch in Skandinavien den Birkenteer, dass man quasi Holz einer Pyrolyse unterzieht und die flüssigen Bestandteile diesen Birkenteer, diesen Holzteer dann als anspricht.
Also das ist schon ein ziemlich giftiges Zeugs, dieser Teer, ja.
Ja, obwohl es quasi aus einer organischen Substanz gewonnen wird, ist ja letztlich weitschichtig mit Steinkohlenteer verwandt.
Ja, im Prinzip. Ob so ähnliche Wirkstoffe hat, aber es sind wahrscheinlich auch, geht in die Richtung. Ja. Ich erzähle gern.
Ja, das ist ja genau der Gewinn für den Podcast. Wenn ich Podcast-Partner habe, die gerne erzählen, warum genau das geht.
Ja, das ist so, ich habe so ein Sammelsurium von Erfahrung. Ja. Wir haben vorher mal geredet von den Feuchteansprüchen. Also ich habe gesagt, der gewöhnliche Nagelkäfer mag es gern feucht, so in Kirchen, Museen und so. Und dann gibt es Käfer, Insekten, die mögen es, die brauchen es wirklich gescheit feucht. Und das sind vor allem zwei Käfer, das ist der Trotzkopfkäfer und der Rüsselkäfer oder die Rüsselkäfer, da gibt es mehrere Arten. Rüsselkäfer kennt man vielleicht schon auch, das gibt es auch im Garten, gibt es auch Rüsselkäfer, die, oder im Getreide gibt es auch Rüsselkäfer. Es gibt, da gibt es, glaube ich, 1000 Arten oder so. Ein paar wenige arbeiten auch im Holz.
Also ich kenne die Gartenrüsselkäfer als den Staatsfeind Nummer 1 meiner Frau.
Ja. Ich hatte ihn einmal, ich tue auch Brot backen und ich hatte ihn einmal in meinem Getreide drin. Lauter kleine Rüsselkäfer. Rüsselkäfer kennt man gut, weil die haben wirklich vorne einen kleinen schwarzen Rüssel. Süß, ja. Interessante ist beim Rüsselkäfer, also die beide brauchen sehr feuchtes Holz und pinzgeschädigtes Holz. So was du vorher gesagt hast auch, da ist vorher das Holz schon durch Pilze vorgearbeitet und dann kommt der Käfer und gibt dem Holz den Rest. Also beim Trotzkopfkäfer schaut das so aus, ist auch ein Anobium, ja. Also zu den Anobien gehört es dazu. Macht auch kreisrunde Löcher ein bisschen größere Gänge. Da ist zuerst Fäulnis, Braunfäule und dann kommt der Käfer und was dann überbleibt, ist Mehl.
Also bei der Braunfäule vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen dazu gesagt, das ist ja die Braunfäule, ist ja die sogenannte Destruktionsfäule. Da ist durch einen Pilz die Zellulose zerstört und es bleibt das Lignin über.
Genau, und deswegen ist es braun. Der Trotzkopfkäfer habe ich praktisch nur mit Braunfäulen.
Also Trotzkopf, ich muss es sagen, ob es nicht völlig sinnlos ist. Es gab doch in den 1950er Jahren so einen Mädchenroman namens Trotzkopf.
Ja, das ist mir unlängst auch wieder untergekommen. Das war so quasi der, ich weiß nicht, war es 50er Jahre oder nicht früher? Ja, also es war so ein Mädchenerziehungsroman, was ich so weiß. Ich glaube, ich habe ihn nie gelesen, aber das haben mir schon mehrere Leute gesagt, der Trotzkopf. Na, Trotzkopfkäfer heißt er, weil der wirklich den Kopf so trotzig einzieht. Also man findet den Käfer nie, aber er schaut so aus. Ja. Aber was überbleibt bei dem ist reines Mehl. Wenn man mit dem Hammer da reinhaut und es ist trocken, dann staubt es. Und man kann wirklich mit Staubsauger den Holzbalken wegsaugen. Also da bleibt nichts über. Das ist der Trotzkopfkäfer und der Rüsselkäfer. Bei dem ist interessant, da fressen die Larven und die Käfer. Vorher haben wir gesagt, da fressen nur die Larven und die Käfer haben nur die Paarung und fressen nichts. Beim Rüsselkäfer fressen auch die Käfer noch, ja, und leben länger. Das heißt, und von denen findet man auch ganz viele.
Es gibt ja, aber wir kommen wirklich vom Hundertsten ins Tausende. Es ist ja aber wirklich so faszinierend, mit dir zu reden. Es gibt ja auch Vollinsekten, zum Beispiel bei den Motten, die gar keine Fresswerkzeuge mehr besitzen. Mhm. Also die wirklich nur sich quasi aus der Verpuppungszeit noch Kraftreserven holen und die nur für die Fortpflanzung reichen und dann ist der Tod.
Das ist bei denen auch. Also Hausbockkäfer, ja, das sind Käfer, die sind 20, 25 Millimeter lang. Der frisst nichts über, ich glaube, 8 Wochen oder so lebt er. Ja. Der krabbelt und fliegt und vermehrt sich und frisst in dieser Zeit nichts, nimmt nichts auf und kann überleben. Also wie das funktioniert, verstehe ich nicht. Auch keine Flüssigkeitsaufnahme.
Und wenn der Akku leer ist?
Ja, dann ist vorbei. Also das ist ein, da geht nichts mehr. So, ich glaube, das war's ziemlich zu den Käfern, zu den Insekten. Also nein, nicht ganz. Dann gibt's aber noch ein Insekt, was auch interessant ist, was auch zu den Frischholzinsekten zählen wird, das ist die Holzwespe. Das ist unsere größte einheimische Wespenart. Das ist wirklich ein ziemlicher großer Brummer. Kann, glaube ich, gar nicht stechen, ist nicht gefährlich. Aber die legt ihre Eier auch in umgeschnittenes Holz oder an verletzte Bäume. Und da entwickeln sich Larven und die Larven sind bis zu 1 Zentimeter dick und entsprechend lang, machen dementsprechend auch große Gänge im Holz. Können mit dem Holz auch eingebaut werden, die Larven, können sich auch fertig entwickeln, fressen sich aus dem Holz raus, die fertigen, in dem Fall nicht Käfer, sondern Wespen, Holzwespen, und hinterlassen an der Holzoberfläche so kreisrunde Löcher bis zu 1 Zentimeter Durchmesser. Ist an sich jetzt nicht so tragisch, weil die leben nicht so lang da drinnen. Und das Problem ist aber, die fressen sich beim Raus. Die wollen raus, die müssen raus, weil die wollen sich ja paaren. Ne? Die fressen sich durch alle möglichen Materialien durch. Die fressen sich durch Kunststofffolien. Die fressen sich durch dünne Bleche. Die fressen sich durch Teerpappe. Also alles gesehen, ja, alles Tatsache. Übrigens können das Hausbockkäfer auch.
Also da ist der Trieb ans Licht und an die Möglichkeit, ja, zur Paarung zu kommen, so stark, so übermächtig, dass die sich wirklich durch Blech fressen.
Das ist seine Aufgabe.
Das ist faszinierend.
Stell dir vor, zum Beispiel, ich hatte eine Falle in der Steiermark, ein Carport aus einem Brettsperrholz. Brettsperrholz heißt, das sind so dicke Platten, ich glaube, die war 15 cm dick.
Also kreuzweiß, KLH,
kreuzweiß verleimtes, ja, Platten, ja. Vollholz verleimt. Die hatten da drinnen einen Hausbockbefall. Da drüber war ein Kunststofffoliendach und die haben sie da jetzt durchgefressen. Was passiert dann?
Durch die Dachhaut.
Durch die Dachhaut.
Waren Löcher in der Dachhaut.
Ja. Was passiert dann?
Wasser drin.
Dann kommt Wasser rein. Kommt da rein durch die Löcher, kommt nicht mehr raus. Das heißt, unter dieser Folie hat sich dann Fäulnis gebildet. Und die kleinen Hausbocklöcher waren schuld. Beim Riesenholzwespe sind das größere Löcher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Flachdach, da drauf ist eine Kunststofffolie und da draus vielleicht ist auch noch so ein Schotter. Und da habe ich dann wieder nicht nur eine Larve sein, sondern mehrere, habe ich dann lauter 10 mm Löcher.
Total Schaden.
Und wenn ich so eine Brettsperrholzplatte habe, sehe ich es lange Zeit nicht. Also das ist eigentlich das Problem mit diesem Riesenholz oder den Holzwespen. Ja.
Aber jetzt, um noch uns weiter zu verzweigen, meines Wissens nach gibt es ja auch Wespenarten, die vom Holz, zumindest von der Oberfläche, nur die Zellulose abbauen und daraus das Papier erzeugen, mit dem sie ihre Nester bauen.
Genau. Und deswegen sind Wespennester grau, weil sie immer graue, verwitterte Holzoberfläche abnagen. Sieht man, also kann man zuschauen, den Wespen sind ganz normale, wie heißen unsere ganz normalen Wespen? Weiß ich jetzt nicht. Es sind jetzt keine speziellen Wespen, sondern unsere ganz normalen Wespen, die fressen immer so in Faserrichtung, krabbeln die so und fressen oder nagen ab. Sie fressen sie nicht. Nagen es ab, dann fliegen sie wieder weg und vermengen das mit Speichel und bauen aus diesen dann diese grauen Wespennester.
Also wir haben jetzt letztlich bei diesen Insekten geendet, die den geringsten Schaden dem Holz zufügen, weil sie eigentlich nur die Oberfläche im Zehntelmillimeterbereich,
ja,
abtragen.
Wobei das optisch manchmal schon ein Problem ist.
Aber statisch
kommt
nicht.
Statisch überhaupt nicht, aber wir hatten so einen Fall in Vorarlberg. Die haben eine Tannenfassade gehabt und haben die sehr dünn gestrichen mit einer braunen Farbe und war wahrscheinlich kein Wirkstoff drin, ja, hat das denen geschmeckt und die haben in lauter helle Streifen, ja, diese braune Fassade gemacht, ja. Also optisch kann das schon unangenehm sein, aber es ist ganz ein natürliches Verhalten von den Wespen.
Also man kann die Wespen nicht dazu gewinnen, ein Holz, das vergraut ist, wieder sauber und frisch zu
füllen. Das werden sie nicht machen. Ja. Naja, soweit zu den Insekten, oder?
Sehr schön. Super. Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu. Jeweils am Freitag um 8 Uhr.